Das ist
Lost on Planet Fashion.
Der High Fashion Podcast
mit Nadine
und Alexander. Hey Nadine.
Hallo.
Wir sind zurück aus dem Urlaub.
Ja, sind wir.
Welcome back to the reality. Aber es war gut, oder?
Wir waren ja in Venedig anlässlich unseres ersten Hochzeitstages, während wir die Hochzeit ja damals auch in Venedig gehabt haben. Es war schon sehr schön, mit vielen Erinnerungen verbunden.
Ja, und deswegen haben wir es jetzt einfach nochmal für uns zelebriert zum ersten Hochzeitstag. Wir haben ja auch in Venedig unsere vorletzte Folge aufgenommen. Wie war das?
Spannend, auf jeden Fall. Also es hat schon Spaß gemacht. Es war mal was ganz anderes im Urlaub aufzunehmen.
Das war ein irrer Ritt auch, ne?
Ja, weil es super schnell gegangen ist. Wir haben die Folge ja zur Met Gala gemacht und naja, wirklich früh uns alle Sachen dazu angeschaut. Dann haben wir aufgenommen, dann waren wir ein bisschen draußen unterwegs und dann haben wir 18 Uhr dann entschieden, okay, die Folge soll am besten heute noch raus oder morgen früh gleich. Und dann haben wir Gas gegeben und alles bearbeitet und fertig gemacht und bis in die Nacht gesessen, aber es hat auch auf jeden Fall Spaß gemacht.
Das stimmt, es war richtig cool. Und ich hoffe, euch hat es auch gefallen. Jetzt nehmen wir aber schon wieder eine neue Folge für euch auf mit einem tollen Thema. Wir bringen was aus dem Urlaub mit.
Genau, wir haben eigentlich zwei Aspekte, warum wir dieses Thema ausgewählt haben. Einerseits, weil die Firma, über die wir heute sprechen, ein absoluter Gewinner war bei der Met Gala. Und damit ist es auf jeden Fall das wert, darüber zu sprechen. Und andererseits, weil wir in einer Boutique waren, dieser Firma, in Venedig.
Genau. Direkt auf dem Markusplatz. Vor einem Jahr war sie noch geschlossen.
Ja, letztes Jahr haben wir vor dem großen Pappschild mit den vier bekannten Strichen des Logos ein Foto noch von mir gemacht, weil ich nämlich genau das Logo von dieser Firma im Nacken tätowiert habe. Und da haben wir ein Bild davor gemacht von mir auf dem Markusplatz mit dem Logo vor dem Store und auf meinem Nacken. Und dann hat dieser Store aber natürlich nicht aufgemacht, während wir noch dort waren, sondern erst an meinem Geburtstag im Dezember.
Da waren wir ja schon wieder weg.
Da waren wir wieder weg.
Aber jetzt durften wir endlich rein.
Genau, jetzt waren wir ja da.
Genau, und der war wirklich schön. Ich war total überrascht. Der war ganz schön klein, aber er war toll eingerichtet, sehr regional, auch so geprägt.
Ja, ich fand es wirklich sehr, sehr schön und war auch sehr lustig, die 10, 15 Minuten, die wir da drin verbracht haben.
Ja, wir sind ja immer Schnüffelnasen und haben ja dann nutzen dann diese Gelegenheiten und fassen alles an, probieren alles aus, was so geht. Schauen, was es so für Spezialitäten gibt. Und ich habe mir diesmal auch eine Spezialität mitgenommen.
Genau, du als absoluter Duftliebhaber hast da einen Duft gefunden, nachdem du lange Ausschau gehalten hast, aber den du nirgends so richtig gefunden hast.
Ja, ich habe mir das Untitled Parfüm mitgenommen. Das ist quasi das erste Parfum gewesen, was von dieser Firma auf den Markt gekommen ist. Und diesmal habe ich einfach zugeschlagen. Wollen wir denn mal sagen, von welcher Firma wir überhaupt sprechen?
Sag's mal.
Ich sag's. Okay, wir sprechen von Maison Margiela, früher Martin Margiela, beziehungsweise Maison Martin Margiela. Und wir lieben beide diese Firma, stimmt?
Die lieben wir auf jeden Fall. Und ich hatte ja, als wir in diese Boutique gegangen sind, sogar zwei Teile davon an. Also mehr oder weniger an. Ich hatte ein paar Schuhe an aus der Kollektion, aus der Kooperation mit Reebok. Und ich hatte eine meiner absoluten Lieblingstaschen um.
Die Glam Slam.
Die Glam Slam, zu der kommen wir später noch. Das hat den Verkäufer offensichtlich bewogen, uns sehr, sehr viele Sachen zu zeigen, weil er dachte, oh, die sind Fans dieser Marke, denen kann ich bestimmt was verkaufen.
Der war außer Rand und Band. Der hat uns erstmal die gesamte Taschenkollektion gezeigt, hat alle Schubladen geöffnet und hat aus allen Ecken Taschen her zugeholt. Und da war eine tolle Überraschung dabei. Wusste ich gar nicht, dass es sowas gibt.
Ja, da hat er natürlich genau die Richtige gehabt, die da vor ihm steht, mit ihrer Leidenschaft für Taschen. Und er hatte eine besondere Tasche mir gezeigt, die stand schon in dem Store sehr präsent und ich habe sie auch gesehen und dachte, wow, ist die schön. Das war auch eine Glam Slam Tasche. Wie die genau aussieht, sagen wir dann noch, aber auf jeden Fall von der Farbe her war sie besonders. Sie war nämlich sehr dunkel, also dunkelblau oder dunkelgrau, fast schwarz. Und sie war wie weiß angestrichen, aber so, als wäre die Farbe schon etwas älter und so ein bisschen brüchig und bröckelig. Das hat mir wahnsinnig gut gefallen. Und dann sprach er die Worte.
Die magischen Worte.
Ja, mit denen man mich immer kriegt.
Limitiert.
Limitiert. Und nur für diesen Store in Venedig hergestellt. Und dann öffnete er die Tasche. Und dann war da auch noch ein Etikett drin, wo quasi drin stand, wann diese Tasche produziert ist und dass sie exklusiv für Venedig produziert worden ist.
Ich liebe ja solche Store-exklusiven Produkte. Das sind halt ja wirklich Raritäten.
Oh ja, richtig gut. Ich liebe das auch. Also sowieso limitiert löst immer was aus, ne?
Ja, wir haben ja das schon in einer anderen Folge besprochen, dass künstliche Verknappung ein profanes Mittel ist, um hochpreisige Produkte an den Mann zu bringen. Und ja, doch, bei uns funktioniert das eben dann doch gelegentlich. Wobei, aber wir haben sie nicht gekauft, ne?
Genau. Naja, man muss dazu sagen, das besprechen wir wahrscheinlich in der nächsten Folge. Also über diese Tasche möchte ich in der nächsten Folge sprechen. Aber kurz vorher waren wir in einer anderen Boutique, in einer Vintage-Boutique. Und da haben wir mir schon eine Tasche gekauft. Anlässlich des Hochzeitstages.
Mhm.
Und da bin ich erstmal sehr fröhlich mit dieser anderen Tasche, jedenfalls in diesen Laden gegangen. Und dann zeigte er mir die. Und dachte ich, oh, wow, die ist auch toll. Aber absolut auch nicht im Preisrahmen, wo ich jetzt gesagt hätte, da macht man mal einen Spontankauf.
Das hat der Verkäufer ganz anders gesehen. Der war da ziemlich resoliert und hat da häufiger nachgefragt, wie sieht's denn aus?
Ja, das stimmt, weil ich mir die aber auch sehr interessiert angeguckt habe. Und zwar gab es da eine sehr große Variante der Tasche, die ich eben beschrieben habe. Und dann die nochmal in einer etwas kleineren Nummer. Und die kleinere Tasche, die noch kleiner war als die Glam Slam Tasche, die ich da gerade um hatte, war 1750 Euro.
Respekt.
Ja, also nichts eigentlich, wo ich jetzt sage, das ist ein Preis, den man mal spontan ausgibt.
Also wir können das jedenfalls nicht. Und das ist auch völlig in Ordnung.
Ja, genau. Also ich finde, 1800 Euro ist sehr, sehr viel Geld. Und das ist meines Erachtens jetzt kein Wert, den man oder ich spontan ausgeben würde.
Hm.
Ja, aber als wir dann bezahlt haben, hat er wieder gefragt, what about the bag? Und ich dachte so, ich würde sie gerne mitnehmen, aber ich kann nicht.
Er hat ja dir sogar noch seine Kontaktdaten gegeben, dass du dich nochmal melden kannst, wenn wir da jetzt doch nochmal spontan zuschlagen wollen.
Aber ja, er hat die mir per E-Mail geschickt, weil ich ein Kundenkonto von der Firma habe. Naja, aber so sind wir ohne Tasche raus, mit Parfüm. Aber ich denke gerne an diese schöne Tasche zurück. Wobei der auch wilde Kombinationen uns da gezeigt hat, ne? Mit Leoplüsch außen und...
Ja, aber auch Fell.
Ja, und dann also, aber so schwarz-gelb gestreiftes Fell, also fast wie Zebramuster. Wirklich wilde Kombination. Aber cool, dennoch.
Das stimmt.
War sehr schön da.
Mhm. Wollen wir mal in unser heutiges Thema so richtig reinstarten?
Ja, steigen wir noch tiefer rein.
Steigen wir ein, genau. Wie wir ja schon besprochen haben oder wie wir schon gesagt haben, wir sprechen über Maison Margiela, über das gesamte Unternehmen, über die jetzt schon fast 40 Jahre, die es dieses Unternehmen gibt.
Ja, wenn du möchtest, kann ich ja erstmal etwas zur Person Martin Margiela sagen.
Unbedingt.
Er wuchs in der belgischen Stadt Genk auf. Sein Vater ist polnischstämmig und war Friseur und er hatte eine Person, die ihn sehr, sehr stark beeinflusst hat, als er jung war, und das war seine Oma. Die war nämlich Schneiderin und er meinte über seine Oma, dass sie ihm alle wichtigen Fragen richtig und falsch beantwortet hätte.
Was? Finde ich gut.
Also sie hatten wohl eine sehr starke Bindung zueinander. Als junger Erwachsener studierte er an der Antwerpener Königlichen Akademie der Schönen Künste. 1981 machte er seinen Abschluss. Und in den folgenden Jahren arbeitete er erstmal als Stylist und 1984 ging er nach Paris und da war von 84 bis 87 Assistent von Jean-Paul Gaultier.
Ja, sensationell, oder?
Ja.
Wahnsinn.
Danach war es dann schon so, dass er Maison Martin Margiela gründete.
Geil, oder? Also und so früh und so jung fängt er schon an, sich selbstständig zu machen.
Absolut, absolut. Er gilt als Modernist und Dekonstruktivist. Also er nahm bereits existente und recycelte Kleidungsstücke auseinander und setzte sie neu zusammen. Also Nähte wurden zum Beispiel nach außen gewendet und ja, sie hatten so einen Konstruktionscharakter, also seine Kleidung. Er setzte zum Beispiel übergroße Ärmel an schmale Schulterpartien an, machte zum Beispiel aus alten Damenhandschuhen Blusen oder aus VHS-Magnetbändern, wer die noch kennt, machte er Stolen oder machte Westen aus Stoffteilen und machte die mit so braunem Klebeband zusammen. Du kannst dir sicherlich auch vorstellen, was er für eine Lieblingsfarbe hat.
Weiß, glaube ich, nicht? Ist das doch.
Genau, weiß. Und er hat auch sein Pariser Atelier und die Boutiquen übermalt. Also er hat alles weiß angemalt. Die antiken Möbel und er lackierte sogar seinen Kaffeeautomaten weiß.
Wir sind ja vor ein paar Jahren mal in Paris gewesen. Und da sind wir ja in dem Hotel, haben wir übernachtet, in dem Hotel, was Martin gestaltet hat. Und das war auch alles, das Zimmer war ja auch alles komplett in weiß, ne?
Ja, das war sehr schön. Und ich habe mich erinnert, jetzt als wir über die Boutique gesprochen haben in Venedig, dass wir aber auch in der Boutique in Mailand war und die eigentlich noch schöner und noch prägnanter war. Da war nämlich auch alles weiß. Also die Wände waren quasi wie weiß angemalte Buchrücken. Also vom Boden bis zur Decke. Alles war weiß. Die Möbel hatten weiße Laken drüber. So übrigens auch in dem Hotel. Und der Tresen war weiß angemalt. Selbst die Glas-Einlegeböden von den Regalen waren weiß angemalt. Nicht komplett weiß, sondern so, dass man die Pinselstriche noch erkannt hat. Aber es war alles weiß irgendwie und das fand ich ganz, ganz toll.
Ja, es hat so einen Shabby-Style irgendwie und es hat dieses Do-it-yourself-Ding. So, und so radikal ist das ja auch, wenn man einfach Pinsel, Farbe und über jedes Objekt das einfach drüber zieht.
Also wenn jemand auch etwas über den Designer zu sagen hat, dann ist es auch sicherlich, dass er eine gewisse Radikalität hat, dass er revolutionär war in der Modewelt und dass er viele Dinge gemacht hat, die es so vorher nicht gab.
Ja, total. Schon die Modenschauen und eben auch der Umgang mit diesen recycelten Bekleidungen ist schon sehr radikal, vor allem zu dem damaligen Zeitpunkt.
Ja, du kannst mir mal was über die erste Modenschau von ihm sagen, wie die denn so war.
Die ist schon 1989 gewesen und zwar hat er die in Paris gemacht und das war außerhalb von dem Pariser Zentrum. Das sind diese Armenviertel gewesen. Da hat er in einer Lagerhalle oder sowas ähnlichen, hat er die Modenschau gemacht und vor allem nicht mal wirklich direkt für das Fachpublikum, wie man das so heute kennt, sondern er hat die ansässigen Menschen, die da wohnen, eingeladen und die sind da wild während der Show bei lauter Musik rumgetanzt, genauso wie die Models. Und leider ist das ein bisschen, also es gibt ein Video davon, das kann man sich anschauen, das ist auch ziemlich witzig, macht sehr viel Spaß, diese Lebensfreude zu sehen, aber so von den Fotos her, wenn man sich die Looks in Ruhe mal anschauen will, ist es etwas schwieriger.
Also er wollte quasi die Leute, die dort wohnten, dass die sich das auch anschauen können. Also war quasi die Hälfte der Zuschauer die Leute aus der Gegend und die andere Hälfte waren Modeleute.
Die waren total geschockt. Die haben gesagt, was ist das denn? Völlig irre. Also was gab es ja zu dem damaligen Zeitpunkt? Gab es das nicht so radikal?
Aber voll gut.
Extrem. Und vor allem außerhalb der Stadt. Also wo es für diese Schickeria-Mode Menschen zu dem damaligen Zeitpunkt halt auch vom Gefühl her extrem gefährlich war. Die hatten da ja Angst davor, da rauszufahren.
Du hast ja gerade schon gesagt, es gibt wenig Fotos von den Modenschauen, die es damals gab. Also machen wir einen kleinen Zeitsprung in das Jahr 2009, wo quasi das 20-jährige Jubiläum war. Und davon werden wir jetzt ein paar Looks besprechen.
Ah, geil. Ich freue mich.
Und eins meiner Lieblingslooks, einen zeige ich dir jetzt gleich. Und da habe ich auch einen persönlichen Bezug dazu, der dir sofort einfallen wird, wenn du dieses Bild siehst. Also schau dir gerne das erste Bild an.
Ja. Ah ja, sofort. Ich sehe sofort. Voll gut. Das ist also ein Model, trägt eine Art Kleid. Und es ist sehr kurz. Dieses Kleid ist quasi grau, beziehungsweise so eine Schwarz-Weiß-Optik. Und es ist ein Print drauf. Und auf dieser Print ist sehr speziell, weil das so eine Art Fotoprint direkt, so wie der aus dem Kopierer rausgezogen, befindet sich auf diesem Kleid ein Fotoprint von einem Blazer. Und das ist ziemlich witzig, sieht aus wie so eine Röntgenaufnahme. Aber das Spezielle ist noch dazu, dass das Model den oberen Teil mit den Händen nach oben hält. Also es verdeckt quasi vom Rockelement von der Taille aufsteigend sozusagen seinen Oberkörper, seine Brust. Es hat diesen Effekt, dass es so ein bisschen so aussieht, als würde dieses Model, wenn sie die Hände loslassen würde, sich quasi ja entblößen. Aber dadurch kommt natürlich auch dieser Print so sehr gut rüber. Und der persönliche Aspekt daran ist, dass du ja quasi ein ähnliches Teil hast, oder?
Ja, also ich finde tatsächlich, als ich es das erste Mal gesehen habe, dachte ich, es ist nur ein Tuch, bis man den Bund unten sieht, also vom Rock. Weil erst könnte man denken, sie trägt nur ein Tuch vor sich, aber es hat ja einen Bund. Also extrem cool gemacht. Das hat mir damals sehr, sehr gut gefallen, als ich das in dem Magillard-Buch gesehen habe, was du mir mal geschenkt hast. Und da fand ich das so spitze, das hat mich so begeistert. Und dann hast du mich zu meinem Geburtstag überrascht und hast mir ein Tuch mit genau diesem Print geschenkt. Da habe ich mich sehr darüber gefreut.
Ja.
Und tue es immer noch.
Schön.
Beschreib mal das Make-up.
Das Model hat gar kein Make-up, denn das Gesicht ist verhüllt mit einer hautfarbenen Maske.
Genau. Das hat den Grund, dass Margiela wichtig war, dass Wert gelegt wird auf die Entwürfe und die Mode an sich und nicht auf die Models, die die Looks tragen. Und das, was ich ganz bemerkenswert und krass finde bei dem Designer, ist, dass es auch so gut wie keine Fotos von ihm gibt. Also er ist nie auf die Laufstege gegangen nach den Shows. Er hat keine Interviews gegeben und wenn er die gegeben hat, wurden die, Achtung, haltet euch fest, per Fax gemacht, damals noch. Und nie persönlich. Also eigentlich weiß kaum jemand, wie er tatsächlich aussieht. Es gibt ein Foto, was mal in der New York Times veröffentlicht worden ist, aber eigentlich gibt es so gut wie keine Bilder von ihm.
Das stimmt. Es gab jetzt vor kurzem da aber tatsächlich mal etwas, und zwar ist er auf einer sehr frühen Jean-Paul Gaultier-Show als Model gelaufen. Und dieses Video ist jetzt aufgetaucht, beziehungsweise ist das jetzt nochmal so ein bisschen viral gegangen in der letzten Zeit. Aber vor allem aus der Neuzeit gibt es quasi überhaupt gar keine Bilder. Dieses, was du gesagt hast, aus der New York Times ist das Letzte, was es von ihm gibt.
Na, damals, als ich das Buch von ihm bekommen habe, vor ein paar Jahren, habe ich nach ihm gegoogelt, weil ich wissen wollte, wie er aussieht und ich habe einfach nichts gefunden.
Und das ist auch sehr interessant, weil man sich ja auch überlegen muss, das Unternehmen trägt seinen Namen und er tritt aber als Person überhaupt nicht auf.
Und er hat auch nur in der ersten Person Plural gesprochen, also wir. Wenn er quasi diese Interviews per Fax gegeben hat, hat er immer gesagt, wir haben das und das getan. Oder wir haben uns dabei gedacht und nie von sich persönlich gesprochen. Also er hat absolut den Fokus von sich weggelenkt und Anonymität ist ein sehr, sehr großes Thema. Das ist einerseits natürlich durch diese hautfarbenen, ich nenne es mal wie Strümpfe oder Masken, die die Models über den Kopf tragen. Und andererseits gab es ja auch später noch diese Inkognito-Sonnenbrillen.
Ja, die Inkognito-Sonnenbrille und das Thema Inkognito generell ist für ihn extrem wichtig.
Die Inkognito-Sonnenbrille, damit sehen die Models quasi aus, als hätten sie so einen schwarzen Balken vor den Augen. Also wie wenn im Fernsehen jemand anonymisiert wird und die dann so einen schwarzen Strich darüber haben. So sieht die Sonnenbrille aus. Dieser kurze Exkurs in das Thema Anonymität. Jetzt geht's gleich weiter zu Look 2.
Ein Body in Hautfarbe mit extrem ausgeprägten Schultern, sehr breite Schultern, krass, sehr matt, also was ich total toll finde. Heute würde man wahrscheinlich sagen, das ist Skims.
Das stimmt.
Ja, aber ziemlich cool. An sich ist das Model quasi nackt, trägt nur diesen hautfarbenen Body und mit diesen extrem breiten, spitzen Schultern. Ich finde es total witzig. Sieht extrem absurd aus. Gefällt mir total. Und darum trägt sie noch eine knallrote Art Tasche bzw. Tuch. Genau kann man es leider nicht so sehen aus der Bewegung heraus. Ich könnte mir sogar vorstellen, dass das eine Mischung ist aus einer Jacke und Tasche und Tuch. Oder ein abgestreiftes Kleid, keine Ahnung. Sieht ziemlich cool aus. Wieder eine Maske vor dem Gesicht, aber mit einer Frisur, die man jetzt sieht. Bei dem Look 1 war das ja nicht so blond, schräg rüber gekämmte Haare.
Ja, wie eine Perücke drüber.
Ja.
Und obwohl du gesagt hast, das Model trägt nichts außer dem Body, sieht es nicht nackt oder vulgär aus.
Überhaupt nicht.
Also es sieht trotzdem angezogen aus irgendwie.
Das stimmt. Und ich finde, was mir sehr gut daran gefällt, ist, dass es vor allem etwas macht mit dem Körper. Also es deformiert und das auf sehr dezente Art und Weise. ich mag diesen Begriff ja sehr, sieht ein bisschen aus wie Alien, ja, also wie so außerirdisch und trotzdem sehr natürlich.
Absolut. Ja, mir gefällt es auch sehr, sehr gut. Der Body ist schon richtig toll. Ich würde was untenrum anziehen dazu, aber der Body an sich ist super schön.
Das ist ein hautfarbenen Body, nicht? Von
Margiela? Skims.
Ach, von Skims.
Von Skims ist der. Ich habe einen schwarzen Body von Margiela.
Ah.
Ja, kommen wir zu Look Nummer 3. Und der hat was mit seinem Vater zu tun. Beschreib ihn mal.
All over haarblond. Ja, also ich sehe nur super Blondine. Extrem krass, ne? Also, okay, also fangen wir mal schematisch an. Das Model trägt eine Strumpfhose in Hautfarbe, so ungefähr. Und ansonsten sehe ich hier nur Haar. An den Schultern, auf dem Kopf, all over, langes, blondes Haar. Eine Art Perückenkostüm. Es ist ein Showpiece, maximal, absolut.
Ja, wie eine Jacke.
Ja, mit krass breiten Schultern durch dieses, also es hat auch so ein bisschen so diese Felljacken, diese riesigen Langhaarjacken, die es mal so gab, diese, ja, fast schon wie so 70er Jahre, so auch so von der Proportion, ja, wenn wir uns so vorstellen, diese Tiroler Schlittenrennen, die es ja so gibt, wo die High Society in Kitzbühel da irgendwo ist, und dann kommen dann so diese feinen Damen, so diese Optik von der Silhouette hat das
ich
ja.
Ich wollte gerade sagen, das assoziierst du mit dieser Jacke?
Aber diese Silhouette kommt doch daher, also diese riesigen, aufgepumpten Pelzjacken, die es so früher mal gab und so, aber das ist halt so diese Absurdität davon.
Ich finde, es sieht aus, als hätte man sich so zwei Perücken, also jeweils eine Perücke über, jeweils eine Schulter gelegt.
Ja.
Extensions next level.
Es ist auch so, es hat trotzdem auch so ein bisschen, also Haare ist ja etwas, was viele Menschen überhaupt nicht leiden können, also von anderen Haaren irgendwo zu haben. Und es hat so etwas, vielleicht auch etwas Ekliges. Ne? Also wie gesagt, kannst du dir vorstellen, du trägst ja so Haare. Also wenn es nicht deine eigenen sind, ist das schon ein bisschen absurd.
Auch wenn es meine eigenen Haare wären, würde ich das nicht gerne als Jacke tragen.
Ja, ist doch ein bisschen, aber ich finde es cool.
Und es schließt wieder den Kreis dazu, dass dein Vater ja Friseur war.
Definitiv, das Haarthema scheint spannend zu sein.
Und du hast mir ja was erzählt, was er mit den Haaren gemacht hat.
Ja, ich kann mich daran erinnern, dass er ja auch schon diese Haare als Kind aufgesammelt hat und da schon was gemacht hat, so an Puppen angehängt und so. Er hat ja so kleine Puppen schon Kleidern genäht oder hergestellt und weil er auch so inspiriert, wie du gesagt hast, von der Oma war und durch den Vater, der da eben als Friseur gearbeitet hat.
Krasse Sache auf jeden Fall und ein interessantes Hobby, was er da als Kind hatte.
Naja, Kinder spielen mit dem, was auf dem Boden rumliegt.
Das mag sein, aber es ist trotzdem für viele, denke ich mal, jetzt ein bisschen, naja, eklig vielleicht auch.
Ja, kann ich mir gut vorstellen.
Kommen wir mal zu dem nächsten Look. Look Nummer 4.
Look Nummer 4. Sieht für mich persönlich schon elegant aus. Liegt natürlich auch an der Pose, die das Model hat. Das Model hat die Arme in die Hüfte gestemmt sozusagen. Und es ist eine Mischung aus einem Kleid und Bustier, beziehungsweise, also sie trägt eine Art Strumpfhose, die Streifen hat, die über die Beine gehen. Und dann beginnt dieses Bustier-Kleid, was ein bisschen so die Optik hat wie so ein Fukuhila. Das heißt, vorn ist tatsächlich die Beine bis hoch frei. Und dann kommt dieses Schößchen, was über den Po geht. Und dann aufsteigend dieses Bustier, was wie so ein Schmetterling aussieht. Ja, doch, vielleicht der Schmetterling, der trifft es ganz gut. In schwarz-weiß und sieht aus, als wäre alles so mit Chiffon wild drüber drapiert über eine weiße Basis, also über einen weißen Basisstoff. Schultern sind frei und ich finde es sensationell. Mir gefällt es total.
Es ist so ein krasser Look, oder?
Ja, der ist cool. Diese Haube, wieder diese Haube in Hautfarben und dann einen roten Lippenstift drüber. So, ich weiß nicht, ob es aus Plastik ist oder ob die das drüber geschminkt haben. Ich finde es sensationell.
Ich kann mir vorstellen, die haben irgendwas drauf gemacht, weil das sieht so, also der Stoff würde das ja irgendwie.
Ja, glänzend, ne? So richtig lackig.
Also es sieht auch so kräftig aus. Also irgendwas muss da drauf sein.
Ich finde das so cool, weil das auch wieder so ein Spiel ist mit dieser Absurdität. Auch diese schwarze, sie hat ja eine schwarze Strumpfhose an und hat darüber hautfarbene Schuhe. Witzig. Total genial.
Absolut. Finde ich auch richtig gut. Krasser Look auf jeden Fall.
Ja.
Wir springen weiter zu dem nächsten Look, der auch wieder sehr, sehr interessant ist.
Sehr, sehr. Also Body, aber diesmal in Weiß mit einem Gürtel und einem V-Ausschnitt. Beine sind nackt, Arme sind nackt, aber es trägt eine riesige Perücke, blond, Locken, wie so ein Afro und das Gesicht ist komplett verdeckt.
wie als hätte man eine 360-Grad-Perücke über den Kopf gestülpt.
Ja, keine Ahnung, wie man daraus sieht.
Das frage ich mich auch. Wie sehen die Models da was? Wie gehen die über den Laufsteg und sehen was? Das werden wir wohl nie erfahren.
Wir werden es nie erfahren. Das Spektakuläre ist aber eigentlich ja dieser Ausschnitt. Also die Schultern sind sehr breit und man muss im Detail hinschauen, damit man das auch wirklich erkennt. Denn in dem Ausschnitt sind Griffe eingearbeitet, beziehungsweise ist es, ich hoffe es tatsächlich, dass es auch so ist, es ist quasi eine Tüte, ein Beutel.
Henkel sind es.
Ja, es sind Henkel, genau. Früher gab es doch mal solche so Gefriertaschen, die man, wenn man was gekauft hat im Supermarkt, und da war oben so ein Plastikrand, den man zusammenklipsen konnte, und da hat man seine die Kühlwarenartikel reingelegt für den Nachhauseweg, damit die da nicht gleich wieder auftauen. Und es ist dieser Bügel, es ist dieser Griff, der da dran ist. Und es sieht ja auch so folienartig aus. Ich finde das genial.
Oh, das ist super.
Absurd.
Richtig gute. Den Body würde ich sofort so nehmen. Der ist toll.
Ja, aber was stimmt denn da nicht, dass Ihnen das so gefällt, oder? Also das ist doch...
Ich glaube, es gefällt nicht jedem.
Nein, das ist ja das Gute. Aber uns gefällt's.
Ja.
Und auch ganz vielen anderen, weil ich glaube, es gibt ganz viele Fans.
Das glaube ich auch.
Aus Alltagsgegenständen etwas machen und etwas Neues finden und dieses Upcycling, Recycling ist hier doch auf die Spitze getrieben maximal.
Das ist absolut so. Das ist auch in verschiedenen seiner Modenschaus so gewesen. So hat er zum Beispiel mal Models in rote Farbe treten lassen, bevor sie den Backstage-Bereich verlassen haben, damit die Spuren quasi auf dem Laufsteg markiert haben. Oder er hat seine Entwürfe in der Plastikfolie, in der sie angeliefert wurden, auf den Laufsteg geschickt, weil er das aufregend fand, seine Sachen darunter zu sehen. Oder er hat auch mal mit einem Bügeleisen einen großen Fleck auf einen weißen Zweiteiler gemacht, damit er mehr nach Margiela aussieht. Das finde ich auch schon echt interessant, aber auch besonders.
Genau, und um Dinge so aussehen zu lassen, wie du gesagt hast, damit es mehr nach Margiela aussieht, hat er ja auch ganz gern mal, was wir ja auch schon hatten, das Thema mit dem Farbpinsel. Er hat dann einfach mal alles in weiß getüncht.
Es war halt seine Lieblingsfarbe und das sieht man. Es ist übrigens auch meine Lieblingsfarbe. Vielleicht gehe ich hier auch mal durch die Wohnung mit einem weißen Farbpinsel und male alles an.
Ja, jetzt wird's verrückt.
Das wäre doch gut. Mhm. Hat Margiela gedesignt hier. Mhm.
Ja.
Blätter mal zum nächsten Foto und beschreib das mal.
Ja, es ist ein großer Bergstoff. Ein riesiger Bergstoff.
Ein riesiger Bergstoff, das ist das Erste, was dir zu dem Foto einfällt.
Ja, also es sieht sehr, also es ist weiß. Viel, viel Textil und es sieht aus wie eine geschmolzene Torte, dreistöckige Torte, wie eine Hochzeitstorte, die geschmolzen ist mit so abgestickten Ornamenten. Oben ist eine Blüte drauf. Strange. Mhm. Richtig strange. Eine riesige Torte.
Cool, oder?
Ja.
2009 war für das Modehaus ein besonderes Jahr, weil nach 41 Kollektionen war mit dieser Kollektion Schluss. Deshalb wahrscheinlich auch die Torte. Also Margiela verkaufte dann nach und nach das Unternehmen an Renzo Rosso, Eigentümer der Dieselgruppe, und zog sich dann ins Privatleben zurück. Und das war quasi die letzte Kollektion von ihm.
Krass, ne?
Ich fand, da hat aber richtig nochmal tolle Sachen gezeigt.
Ja, das ist monstermäßig gut gewesen.
Und auch jetzt, wo ich darüber rede, dass die letzte Kollektion war, befällt mich so ein Hauch von Traurigkeit darüber, dass er sich zurückgezogen hat. Und irgendwann, viele Jahre später, hat ihn auch nochmal jemand gefragt, ob er denn in der Modewelt schon alles erzählt hätte, was er mit Nein beantwortet hat.
Es gab ja vor ein paar Jahren auch eine Ausstellung nochmal. Es gab ja schon in seiner Zeit, als er noch aktiver Designer war, schon Ausstellungen über ihn. Aber vor ein paar Jahren gab es ja nochmal eine sensationelle Ausstellung in Paris, die wir ja leider nicht gesehen haben. Aber auch da hat er ja wieder weniger Mode gemacht, aber dieses Upcycling und künstlerische Arbeiten ja auch gemacht. Und da gab es ja auch so wieder dieses Thema mit diesen Perücken. Da war ja auch so Bälle, die aus Haaren waren und solche Sachen. Kann ich mir noch sehr gut daran erinnern.
Ja, und jetzt in der letzten Kooperation mit Supreme gab es ja auch eine Perücke.
Ja, das stimmt. Da haben sich sicherlich viele gefragt, hey, was soll das? Aber, wie gesagt, wer das Unternehmen kennt und wer die Historie kennt, der versteht das sofort.
Und jetzt verstehen es auch alle die diesen Podcast hören. Wenn ihr übrigens die Looks, die Alex gerade beschrieben hat, sehen wollt, dann schaut doch mal auf unseren Instagram-Kanal Lost on Planet Fashion. Da findet ihr alle Looks und Bilder, die wir heute hier besprechen.
Wie du ja beschrieben hast, wurde das Unternehmen verkauft. In der Zeit, nach dem Weggang von Martin, kümmerte sich das Designteam um das Unternehmen. In dieser Zeit ist das Unternehmen deutlich, ich sag mal, straßentauglicher geworden, aber die Designexzesse, das Wilde, das Rohe, aber auch die Qualität der Produkte ist deutlich gestiegen. Und wie wir das vorhin schon gesagt haben, es gibt sehr, sehr viele Fans, die diese Mode, diese quasi Anti-Fashion mögen.
Ich.
Ich. Genau. Wir springen in das Jahr 2012. Ich zeig dir Looks der Couture, damaligen Couture-Fashion. Beschreib mal den ersten Look, den du siehst.
Das mache ich doch gern. Okay, das Model trägt wieder eine Maske, aber diesmal nicht so ein aus Nylon, sondern es sieht aus wie, als wäre es mit Steinen, also Strassstein, glitzernden, funkelnden Steinen bestickt. In so einem, also so rund angeordnet. Also wieder die Anonymität, die wir schon hatten. Dazu trägt sie einen, jetzt weiß ich nicht genau, ob es ein Kleid ist oder ob es ein Zweiteiler ist. Es sieht aus wie, ich kann mir vorstellen, es ist ein Kleid, aber es sieht aus wie ein kurzer Rock und darüber ein ärmellosen Blazer und es erinnert mich so ein bisschen an irgendwie so eine Uniform. Dadurch, dass es an dem Brustbereich an der einen Seite so ein weißes und ein rotes Schild hat. Aber das Interessanteste daran ist eigentlich, womit der Blazer geschlossen ist, nämlich mit Türknaufen. Also mit Knäufen. Die Mehrzahl von Knauf ist Knäufe?
Ich denke,
mit
ja.
Mit zwei Knäufen. Schreibt uns gerne in die Kommentare, wie die Mehrzahl von Knauf ist. Und das ist ziemlich cool. Also diese Gold und vorne ist wie so ein Glasknauf. Dazu, oh ja, schwarze Stiefletten und zwar Tabis. Tabis sind eigentlich Arbeiterschuhe oder sind zumindest früher Arbeiterschuhe gewesen. Und die haben einen Schlitz zwischen dem großen Zeh und den anderen Zehen.
Ja, kommt aus Japan, der Style. Ja. Also dieser Schuhart.
Es waren aber Arbeiterschuhe mal, oder? Mhm. Ja, und das sind quasi Tabis und die sind bei Margiela immer wieder zu finden. Also sowohl als Ballerinas, als wie in meinen Reebok-Sneakern, von denen ich gesprochen habe, war auch Tabi. Und hier halt in der Stiefelettenform und sogar bei Anzugsschuhen bei Herren gibt's Tabis. Also ist typisch für Margiela. Ja, sehr schöner Look, gefällt mir gut.
Ja, genau, wie du ihn beschrieben hast. Das Witzige ist, ist auch wieder so diese Dekonstruktion mit Alltagsgegenständen etwas verbinden. Aber gleichzeitig die Silhouette finde ich super elegant.
Die Silhouette ist super elegant, ja. Der Ärmel, also es sieht doch aus, als wenn die Ärmel so ein bisschen wie abgerissen. Mhm. Also sie sind nicht sauber vernäht, sondern sie sind entweder wie abgeschnitten oder wie abgerissen. Ja, aber das macht's für mich auch gerade schön.
Das Futter kommt so raus.
Ja, ne? Genau, das Futter kommt raus.
Das Futter kommt raus, genau. Look Nummer zwei für dich.
Wieder die Anonymität, wieder die Maske sozusagen mit den Steinen. Diesmal in grün, in so einem Smaragdgrün. Und es ist ein langer Mantel. Man sieht durch die Bewegung das knallorangene Innenfutter. Aber außen ist der Stoff ja so ein bisschen Smaragdgrün aus dem Muster. Es sieht oben so ein bisschen wie eine Bomberjacke aus. Also der Kragen ist genauso und vom Schnitt, aber es ist lang. Also wirklich knöchellang und ja, verschiedenes Muster. Das gibt mir so ein bisschen wie von so einem Decken, die man zur Zierde über ein Bett legt.
So eine Tagesdecke.
So eine Tagesdecke. Da, so ja. Erinnert mich das Muster daran.
Ja.
Aber es sieht dennoch sehr tragbar aus.
Ja, das ist auch etwas, was Martin ja ganz oft gemacht hat. Er hat so alte Vorhänge, Vorhangstoffe genommen und hat die quasi Patchwork-Quiltartig zusammengebracht. Und das sieht man bei dieser Jacke, finde ich, auch nochmal so, dass die so wie diese Quilt-Techniken zusammengebracht sind.
Siehst du, als Kind hat er schon damit gespielt, was da war mit den Haaren. Und als Erwachsener hat er auch einfach das genommen, was da war und daraus was weiterentwickelt.
Genau.
Das ist eigentlich ziemlich cool.
Genau, finde ich auch. Nimm das, was da ist und mach was draus. Look Nummer drei.
Look Nummer drei. Es ist ein Kleid. Ich finde, es sieht super elegant aus. Es ist, als wäre es ein Stück Stoff in einem Korallton und es ist irgendwie um den Hals quasi bloß geschlängelt, dann ein Knoten vorne dran gemacht, da wieder die beiden Knäufe dran und dann fällt es einfach so locker flockig runter, aber das Model hat die Hände in den Taschen, aber es sieht so aus und ich kann mir vorstellen, dass es so ist, dass es wirklich aus einem Stück Stoff gefertigt ist.
Schau dir mal die Beine an.
Da guckt was Schwarzes raus.
Ja, wie du es schon beschrieben hast, ganz intuitiv, du siehst ja nur die Vorderseite, es ist tatsächlich nur ein Stück Stoff, was an ihrem Hals dranhängt und sie hat die Hände in diesem Stück Stoff, in diesem Tuch quasi drin und sie trägt eigentlich einen schwarzen Body, der die Beine bis zu den Knöcheln geht, dieser Body.
Also wie ein Jumpsuit?
Ja, genau, wie so ein Jumpsuit in Spitze, schwarze Spitze, glaube ich, ist das.
Mhm. Und das erkennt man jetzt hier auf dem Bild.
Ja, eben.
Kaum.
Genau, aber es sieht da super elegant aus, wie so ein tolles Kleid, was sich so bewegt. Und ich muss wahrscheinlich dir nochmal ein Bild zeigen, wie das sozusagen im Profil aussieht.
Ja, gern.
Aber dann sieht man tatsächlich, dass es eigentlich wirklich nur wie ein Schal ist.
Siehste, habe ich doch richtig gelegen. Ganz intuitiv. Aber wie gesagt, es sieht wirklich elegant aus. Also man könnte abend genauso weggehen.
Ja, mit der Maske.
Ja, mit der Maske. Dann kann ich nämlich auch Blödsinn machen und mich erkennt keiner.
Ich zeig dir jetzt einen Look. Und das hatte ich ja in einer vorhergehenden Folge schon mal erzählt, dass ich am Modedesign studiert habe. Und als ich selbst kurz vor meiner Abschlusskollektion war, die Kollektion davor, da habe ich einen Mantel gemacht, der von diesem Mantel inspiriert war.
Oh, da freue ich mich jetzt drauf. Da bin ich gespannt, was kommt und ob ich den Mantel auch kenne, von dem du sprichst.
Vielleicht.
Okay.
Die Reaktion wünscht man sich?
Ja, nee, weil ich sehe diesen Look und ich frage mich, wie zur Hölle soll ich den beschreiben? Okay, ich fange unten an. Wieder die Tabi-Stiefletten. Dann eine Hose aus Spitze, wahrscheinlich ähnlich der Spitze von dem Look vorher. Und der Mantel ist transparent. Also er ist wirklich wie aus so einem Tischdeckenstoff. Nee, wie aus so einem...
Wie eine Plane.
Ja, ah, danke. Er ist wie eine Plane, transparent. Und dann hat er ein orangenes und schwarzes Muster drauf. Ich kann es nicht besser beschreiben. Das Model trägt kein Oberteil. Also man sieht ein bisschen die Brust durch und... Man sieht die Brust, den Nippel, aber nicht das Gesicht. Da hat nämlich wieder die schwarze Maske mit den Edelsteinen. Ja, knallorange, schwarz. Ich weiß nicht, was ist das für ein Muster?
Ja, das Muster kann ich jetzt nicht genau beschreiben, aber das ist ein Patchwork aus, wie du es schon gesagt hast, aus Planen, die in diese Form sozusagen zusammengebracht sind. Und ich mag diese Asymmetrie, dass der Mantel nach unten hin quasi, also diese vordere Schnittseite, wird nach unten hin ja spitz zulaufend.
Mhm.
Ja, und das gefällt mir gut. Das hat mich damals total inspiriert. Ich habe da einen schwarzen Mantel damals gemacht in einem Leder und ich fand diese Form total spannend.
Mir gefällt der Mantel nicht so.
Der ist sehr plakativ, aber ich mochte diese Form.
Das Muster finde ich cool. Also das Muster irritiert mich etwas. Ich weiß nicht warum.
Ja, ist doch gut. Wenn es irritiert, ist doch gut.
Ja.
Mach mal den nächsten Look.
Du gibst mir ja wirklich... Beschreibungsherausforderung.
Ja, absolut, klar.
Okay, untenrum wieder gleich. Spitzenhose, Tabis, türkisfarbene Maske und dann ein Rock aus zusammengenähten Lederfetzen.
Mhm.
In verschiedenen Brauntönen und ein bisschen was Bläuliches zwischendrin. Auch bedruckt. Ich überlege jetzt, was das ist, ob das Sattel sind. Im ersten Moment dachte ich, okay, es sind vielleicht so... Diese Baseball-Handschuhe, also mit denen man Baseball fängt, aufgeschnitten und zusammengeklebt. Dann habe ich mich gefragt, okay, sind es vielleicht Sattel? Aber es sind mit Sicherheit irgendwelche Sachen, irgendwelche Gegenstände, die quasi platt gemacht worden sind, also im Sinn von flach und zusammengenäht worden sind. So sieht's aus. Kurzes Kleid, ärmellos und wirklich wie Flicken zusammengenäht. Aus cognacfarbenem und braunem Leder, blauem Leder. Weißt du, was das für Teile sind, die da zusammengenäht worden sind?
Ja, also diese Lederpatches, das sind Handschuhe.
Das Handschuhe sind das jetzt, muss ich das Bild nochmal sehen. Ja, okay.
Handschuhe, Medizinbälle und Werkzeuggürtelteile und also eine Vielzahl unterschiedlicher Lederpatches, wie du gesagt hast, recycelt.
Bestimmt auch die Dinge, die ich gesagt habe.
Und bestimmt die Dinge, die du gesagt hast.
Cool, ja.
Ja, dieses Patchwork-Thema gibt's ja bei Margiela auch immer wieder ganz oft. Es gab ja auch bei der H&M-Kooperation, gab es auch so aus Schals ein Patchwork-Pullover.
Ein Pullover. Ja, wie aus so Fußball-Fanschals. Es waren natürlich keine Fußball-Fanschals, aber so vom Material und das war dann ein Pullover. Das stimmt.
Letzter Look. Aus dem Jahr 2012.
Okay. Pinke Glitzersteinchen-Maske. Und es ist wieder ein kurzes Kleid, wieder wie bei dem weißen Kleid, was ich beschrieben habe, also ärmellos, wo der Stoff quasi nicht sauber abgetrennt wurde, sondern das Futter so ein bisschen rausguckt. Und es ist so verschiedenlagig, also ein kurzer Rock, dann wie, als wäre drüber noch ein kürzerer Rock. Und dann, als wäre wieder so ein kleiner, so eine Weste mit Blazer-Charakter drauf. Also eigentlich vom Schnitt fast wie das Weiße, aber hier sind verschiedene Spitzenarten über dem ganzen Stoff. Also wie wirklich verschiedene Patches aus verschiedenen Spitzensorten. Auch manchmal so mit Farbe, mit Pink drunter oder mit Rosa. Und wieder die Türknäufe als Verschluss des Blazers sozusagen. Also wilder Mix aus verschiedensten Spitzenarten. Aber dennoch wieder eine sehr elegante Silhouette. Und wenn man das sieht, sieht es super elegant aus. Aber es ist dennoch wild. Es ist wirklich wild. Aber,
ja.
Aber hübsch.
Ich finde den super. Ich find vor allem die Farbkombination, dieses Rosa, Violett, Schwarz und Weiß, so dieses Bärige.
Aber es sieht dennoch nicht bunt aus.
Nee,
es sieht harmonisch aus. Und
ja.
Also, wenn ich das jetzt anziehen würde, würde niemand sagen, ach, du trägst aber heute viel Farbe. Obwohl es verschiedene Farben beinhaltet, aber es ist nicht, dass es irgendwie bunt dadurch wirkt.
Genau.
Aber sehr hübsch.
Ist dir aufgefallen, dass die Models gar keine Handtasche tragen?
Das ist traurig. Das ist wirklich traurig. Und da möchte ich jetzt mal über die Back of Interest sprechen. Zählt es als Back of Interest, wenn ich sie besitze?
Du machst die Regeln. Das sind deine Taschenträume.
Ja, okay, dann zählt es, weil sonst könnte ich ja nie eine Tasche besitzen von meinen Back of Interests.
Ja.
Aber es ist quasi die Back of Interest. Nee, ich habe das Gefühl, das sage ich immer. Aber die liegt mir wirklich sehr am Herzen. Die sieht aus wie ein weißes Kissen. Also meine Tasche ist weiß, die ich habe, aber die gibt es natürlich in verschiedenen Farben. Aber sie sieht aus wie ein Kissen. Aufgeplustert und mit diesen, wie Knöpfen als
Applikationen?
Ja, aber es sind keine Knöpfe drauf. Es sieht bloß so aus, also so nach so eine Wölbung.
So eine Vertiefung, ja.
Genau, so eine Vertiefung, wie von den Sofas, kennt man das? Bei einigen Sofas ist das ja so, dass die so halt so mit Knöpfen, dass der Stoff zusammen gemacht ist. Und so sieht es an der Tasche aus, bloß halt als Vertiefung und ohne Knopf. Und oben ist quasi eine Magnetleiste. Und da macht man, indem man die auseinanderzieht, die Tasche auf. Sie hat einen relativ breiten Riemen. Und meine Tasche, wie gesagt, ist weiß. Die gibt's aber auch in verschiedensten Varianten. Und die ist deshalb so schön, weil sie so erstmal besonders aussieht durch die Form. Und das Leder fühlt sich butterweich an. Es ist wirklich so angenehm. Und die Tasche ist einfach toll. Unter der Magnetleiste ist zudem das Logo von Margiela zu sehen. Also diese Zahlenleisten, wo immer eine Zahl eingekreist ist.
Ich glaube, an dieser Stelle gebe ich euch nochmal einen Hinweis auf unseren Instagram-Kanal. Denn über ein paar Signature von Maison Margiela werden wir nochmal ein paar Specials machen.
Genau, wir werden zum Beispiel etwas über das Logo erzählen in den nächsten Tagen auf unserem Kanal. Und wo wir nochmal genauer drauf eingehen, weil das hier jetzt einfach den Rahmen sprengen würde.
Zurück zur Tasche.
Die gibt's in verschiedenen Größen. Ich habe so eine mittlere Größe, aber wie ich ja schon erwähnt habe, der Verkäufer in der Boutique in Venedig hatte die noch eine Nummer größer und eine Nummer kleiner. Und es gibt inzwischen auch Rucksäcke aus diesem Material und von dieser Form. Und kleinere Taschen, größere Taschen, Gürteltaschen, alles Mögliche mit diesen Vertiefungen, was so diese Kissenoptik hat.
Na, die Idee kommt ja daher, dass Martin damals noch so Mäntel gemacht hat, so riesige, große Mäntel, die aussahen wie Bettdecken. Diese Idee ist dann immer weiter geworden. Er hat ja dann auch nochmal diese Print-Idee gehabt, dass er quasi auf diese riesige Deckenmantel ein Print gelegt hat, nämlich genau das, was du beschrieben hast, dieses mit Knopfthema wie ein Sofa, aber als Print. Das gab es dann noch tatsächlich ausgeformt mit Knöpfen. Wir haben das auch schon mal beschrieben in einer unserer ersten Folgen über Hoda Kova. Die hat das ja auch gemacht gehabt. Gab es ein Kleid, hast du sehr schön beschrieben, hat dir damals auch schon gut gefallen.
Mhm.
Und dann gab es diese Taschen dazu, die ja auch für Herren verfügbar sind. Und tatsächlich, mir gefällt sie auch. Ich finde sie klasse. Das ist eine der schönsten Taschen. Sie sieht völlig absurd aus.
Eigentlich finde ich das nicht. Ich finde nicht, dass sie völlig absurd aussieht.
Ja, aber sie hat halt nicht so diesen klassischen Handtaschen-Frauen-Vibe, Damen, Taschenvibe, den so, der so üblich gehypt wird.
Nee, das hat es auf jeden Fall nicht, das stimmt. Dieser kurze Exkurs zu einer der schönsten Taschen, die es so gibt und die ich glücklicherweise auch als mein eigen nennen kann. Wir haben jetzt die Kollektion 2009 besprochen und 2012. Und nun, finde ich, sollten wir zu einer weiteren Etappe springen, die nochmal die Marke verändert hat, weitergebracht hat und zu einer der möglicherweise bedeutendsten Modenschauen, die es so gab. Und mit dieser Einleitung übergebe ich jetzt an dich und die Zeit von Margiela und John Galliano.
Ja, da hast du vollkommen recht. 2014 ist ein extremes Jahr gewesen für das Unternehmen, denn es wurde bekannt gegeben, dass ein neuer Chefdesigner das Ruder übernimmt des Unternehmens. Und zwar ist es, wie du schon gesagt hast, John Galliano gewesen. Und er ist es noch bis heute noch. Über John Galliano müssten wir eigentlich nochmal eine eigene Folge machen, glaube ich, weil das ist eine gigantische Story. Er war vorher bekannt gewesen und bekannt geworden als großer Kopf und großer Designer bei Dior, bis er durch antisemitische Hetzreden in Verruf geraten ist, beziehungsweise, und völlig zu Recht natürlich, ich möchte die ganze Story jetzt gar nicht so weit aufmachen, er hat seinen Posten als Chefdesigner damals verloren. Und das an einem Punkt, als Dior die weltweit größte Marke war. Vor Chanel. Es war ein riesen Ding. Der hat gigantische Shows gemacht. Der hat das Unternehmen total revolutioniert. Und nach einer langen Zeit der Läuterung, der Wiedergutmachung, die bis heute übrigens noch anhält, ist er, wie gesagt, 2014 zu Margiela gekommen. Und hat davor einen kurzen Exkurs noch gemacht bei Oscar de la Renta, da hat er eine Kollektion gemacht. Und begann dann aber bei Margiela mit der Couture-Show 2014. Es gab einige Shows in den letzten Jahren, die er geleitet hat. Und wir sprechen aber heute über die Show aus diesem Jahr, 2024, die jetzt im Frühjahr gelaufen ist. Und sie markiert einen extremen Höhepunkt in der Modewelt, denn sie wird in der Fachpresse allgemein gezählt zu den 5 besten Shows, die jemals veranstaltet worden sind.
Wir haben die Show ja damals live im Stream gesehen und schon vom Setting her hat die einen ja total begeistert.
Ja, das war in Paris unter der Pont Alexandre, also eine Brücke. Und das stimmt, das ist ein total absurdes, ähnlich wie das ja schon Martin gemacht hat, ja, also an einem völlig untypischen Ort.
Ja, aber das sah super cool aus. Ja. Also das ganze Setting, das hatte so eine Atmosphäre, richtig gut.
Es begann mit einem Gesang und eine Art Film und dann kamen die ersten Models reinspaziert.
Ja, es war wirklich eine Show.
Willst du mal den ersten Look beschreiben?
Ich will.
Du willst.
Der erste Look ist ein Mann. Er trägt schwarze Tabi-Schuhe aus Leder, eine schwarze Hose. Und im Oberkörper trägt er nichts, also kein Hemd oder so, er ist oberkörperfrei, aber er trägt ein Korsett um die Taille, was natürlich eigentlich Männer eher weniger tragen, aber er schon. Und ich erinnere mich noch, wie er gelaufen ist, das war auch ganz besonders. Und vom Make-up her war es bei der Show so, dass die Models alle aussahen, als wären so Puppengesichter. Also die haben extrem geglänzt und die sahen wirklich aus, als wären es Puppen.
Ja, wie du das schon sagst, von dem Make-up alleine, das ist ja ein riesen viraler Hit gewesen. Unglaublich, was in der Zeit danach doch an Menschen Videos hochgeladen haben, die diese Looks nachgemacht haben und interpretiert haben. Es ist unglaublich, wie stark dieser Look, dieses Make-up und dieser Style doch Aufmerksamkeit erregt hat. Ja. Und das auf sehr positive Art und Weise.
Genau, und dazu trägt er noch eine schwarze Schirmmütze.
Findest du nicht auch, dass er ein bisschen aussieht wie aus der Zeit gefallen?
Sieht er, auf jeden Fall. Er sieht nicht aus wie aus der heutigen Zeit. Aber das liegt vielleicht auch an der, also erstmal an der Art, wie er steht, also wie er sich gibt und also an dem Korsett.
Beschreib mal den zweiten Look.
Weißt du, mir fallen die Haare auf, die sind rötlich und die sehen aus wie die Haare von Gwendoline.
Ja.
Bei der Met Gala.
Ja, das stimmt.
Die sehen haargenauso aus vom Styling. Also,
und wir haben ja über sie gesprochen.
Genau.
In der Folge davor. Und sie trug Margiela und den gesamten Style. Aber nicht dieses Kleid.
Nein, das Kleid ist golden, würde ich sagen. Mit einem schwarzen Tüllstoff darüber. Und der goldene Stoff ist relativ eng anliegend. Das Kleid ist lang. Es ist tailliert, hat wie so ein kleines Schößchen im Hüftbereich. Und der schwarze Tüll ist drüber drapiert. Im Oberkörperbereich ziemlich eng, also sehr, sehr viel Tüll. Und im Rockbereich ist der Tüll, im Gegensatz zu dem goldenen Stoff, ist er hier sehr, sehr weit. Also der Rock ist ziemlich breit durch diesen Tüll. Aber dennoch ist der Tüll nur einlagig, also doch sehr zart. Und damit sieht es sehr besonders aus, dadurch, dass die Silhouette von dem goldenen Stoff sehr eng anliegend ist und der Rock aber so weit durch den Tüll.
Ja, das wird geschaffen dadurch, dass er oben quasi kurz unter der Hüfte eine Art Reif eingesetzt hat, der aber eckig ist.
Ja, das meinte ich mit Schößchen.
Ja, genau. Da ist wie so ein eckiger Reif eingesetzt und der bringt sozusagen dieses Volumen dahin und lässt dieses auch so schweben.
Ein toller Style.
Ja, es sieht sehr elegant aus und handwerklich natürlich toll gemacht. Und wie wir das schon vorhin festgestellt haben, ist ein bisschen aus der Zeit gefallen. Und das ist natürlich ein totales Signature von John Galliano. Nicht, dass er aus der Zeit gefallen ist, sondern er beschäftigt sich extrem mit der Historie, mit Kostüm, Kunst, mit der Zeit 20er, 30er, 40er und noch eher teilweise auch. Und das sieht man hier völlig. Er ist hier völlig aufgegangen. Ich war am Anfang ehrlich gesagt ein bisschen enttäuscht und auch vielleicht ein bisschen entsetzt darüber, dass er sehr, sehr viel, was er schon gemacht hat in seiner langen Karriere vorher bei Dior und auf sein eigenes Label, dass er jetzt vieles wieder aufgreift. Denn dieses etwas Dandyhafte, dieses sehr verspielte und romantische und aber gleichzeitig auch so sehr düstere, das bringt er hier wieder rein. Was eigentlich, jetzt kommt ein bisschen Kritik, quasi nicht das ist, was ja Margiela gemacht hat. Aber handwerklich und Design super. Look Nummer 3.
Look Nummer 3. Es ist ein Mantel. Und dieser Mantel sieht aus, als wäre er schon ein bisschen in die Jahre gekommen. Er ist erstmal Trenchcoat beige, würde ich sagen. Und hat an der rechten Schulter aber so eine dunkle Tönung, so als wäre er angefackelt worden. Und dann ist das Besondere das Material. Er sieht nämlich aus wie so Packpapier, was so in Kartons oder so ist. Also er sieht aus wie aus Karton. Und das Model trägt dazu eine Handtasche. Die sieht auch aus, als wäre sie aus Karton und als wäre sie mit Klebeband umwickelt. Oder als wären da irgendwie Lücken vielleicht und da wäre das mit Klebeband beklebt. Dazu weiße Strümpfe, Tabi, naja, wie Pumps in Braun und auch eine Kopfbedeckung und wieder dieses Porzellangesicht. Und es sieht aus, als wäre es im Halsbereich wie so eine Halskrause, aber in Kunststoff, sodass es aussieht, als wäre es eine Schaufensterfigur. Also wie es, also Halskrause war vielleicht falsch, ist eher wie, als wäre der Halsbereich wie von so einer Schaufensterfigur ausgeschnitten und um den Hals des Models gelegt.
Ich finde die Beschreibung sehr gut. Ich teile das genau mit dir. Ich habe auch so ein bisschen das Gefühl, also als ich es gesehen habe, und diese Schaufensterpuppen-Assoziation finde ich total gut. Die finde ich sehr, sehr passend. Es wäre die Tapete in so einem Pariser Altbau von der Wand gefallen und rückwärts auf dieses Model drüber gestürzt. Und sie trägt jetzt diese alte Tapete so rum.
Nee, Tapeten-Vibes habe ich gar nicht. Ich habe wirklich ja? So dieses, ja, wie wenn du Pakete ausstopfst von irgendwelchen Sachen, die Elektronik oder so sind, die wirklich vorsichtig transportiert werden sollen. Und dann bekommst du so ein Paket mit so Wellpappe drin gefühlt und dann nimmst du das raus und ziehst es so und dann ist das so faserig.
Ja, 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 das stimmt. Es ist, weil das so gefaltet ist, wie fast so ein bisschen Plissé. Aber auch so, ich hatte auch noch eine andere, ich dachte auch so, es ist so eine alte Couch. Es ist ein richtig altes Sofa, was aufgestanden ist. Und ich glaube, diese Puppenidee.
Du hast zu viel Harry Potter geguckt,
ha? Ja, ja, genau, das stimmt. Diese Puppenidee, das trifft halt dann noch so dazu. Das ist so wirklich, fehlen nur noch diese Schlüssel, die hinten in dem Rücken drin sind, die aufgezogen werden.
Ah oh, ja, das stimmt, so los, das würde ne? Super dazu passen.
Ja, das stimmt. Sehr fantasievoll, vor allem.
Falls das jemals John Galliano hören wird, dann wird er traurig sein, dass er nicht an die Idee mit dem Schlüssel auf dem Rücken gekommen ist.
Naja, ich bin auf der Art froh darüber, dass es, weil das dann wirklich Kostüm wäre.
Naja, aber Margiela, haben wir ja gesagt, der macht es auch manchmal so ein bisschen kreativ und ein bisschen künstlerisch.
Ja, das stimmt. Ich finde ihn toll. Gefällt mir. Machen wir nochmal den vierten Look. Das ist mein persönliches Highlight. Also ich mochte den extrem in der Show.
Das ist dein Highlight, okay. Ehrlich?
Ja.
Okay. Wie soll ich das denn beschreiben? Also, wie soll ich das denn beschreiben? Oh je. Es ist ein weißer Rock mit schwarzer Häkelspitze drüber, knielang. Dazu Strümpfe, die aussehen, als wären sie durchlöchert. Und schwarze Pumps, die sehen ein bisschen glitzerig aus. Ich glaube, keine Tabis. Der Rock ist im Hüft- und Po-Bereich extrem ausgestellt, aber um die Knie sehr eng, wie ein Bleistiftrock. Also die Silhouette ist quasi wirklich, dass sie so breit ist oben und dann etwas, nicht wirklich spitz zuläuft, aber schon fast zu den Knien so spitzer zuläuft. Und dazu trägt das Model eine Jacke, die ist weiß. Sie sieht aus, als wäre sie nach außen gestülpt. Sie ist unglaublich mit viel Stoff und pompös und die Nähte nach außen. Und es sieht aus, als hätte man hier auch so wie so eine schwarze Strumpfhose darüber gespannt, die immer wieder aufgerissen ist. Es gibt mir auch so ein bisschen Spinnennetz-Assoziationen, aber es sieht wirklich aus wie so ein Nylonstrumpf, der da drüber ist. Und auch wieder eine Tasche, die sieht aus wie so eine Tüte, also wie so eine, wie so eine Tüte halt. Wie eine Papptüte, die oben so zusammengerollert ist. Und der Hut des Models ist genauso wie das Oberteil aus demselben Material und auch in derselben Farbe. Sehr, sehr viel los an dem Look. Ich glaube, im Gegensatz zu dem Look davor habe ich das gerade wahnsinnig schlecht beschrieben. Guckt es euch also am besten auf dem Instagram-Kanal an. Aber ich habe mir sehr viel Mühe gegeben.
Da hast du dir wirklich sehr viel Mühe gegeben, da hast du recht. Also ich mochte vor allem, wie das Model gelaufen ist. Die wackelte und fieberte so rum.
Wie eine Puppe.
Ja, sehr bizarr und theatralisch.
Und jetzt an dieser Stelle wünschte ich, dass ihr Alex sehen könntet. Der macht es nämlich gerade nach.
Ja, ich mache die Bewegung nach, da hast du recht. Also es ist ein sehr, sehr schöner Mantel. Die Schultern sind extrem, also sehr, sehr kurzer Mantel sozusagen über den Rock mit Schößchen, wie du den beschrieben hast. Und die Schultern sind so überschnitten. Und dann wird es aber im Unterarmbereich so richtig aufgeblasen. Und dann, wie du beschrieben hast, diese Spinnwebe, die so schmutzig ist, ne, die so richtig verstaubt ist. So sieht es aus. Mir gefällt es super. Und die hat ja noch diesen schluppigen Hut auf, der dieses Volumen auch aufgreift. Und das ist ja eigentlich auch das, was ja diese Glam-Slam-Tasche, die so aufgeblasen ist, die so
voluminös ist.
Ja, genau. Die kissenartig ist. Das wird hier sozusagen nochmal auf eine andere Art und Weise dargestellt. Das sind so diese kleinen DNA-Stückchen des Margiellas. Klasse. Kommen wir zu einem sehr kontroversen Look, Nummer 5. Bin gespannt. Der war auch super viral, ne?
Das stimmt. Den Look, den hat man schon sehr gesehen. Und ich kann schlecht beschreiben, was ich hier eigentlich sehe, weil ich nicht genau weiß, wie die Schichten dieses Kleides sind. Also, erstmal sieht es aus, als wäre eine Schicht Tüll über einer nackten Frau mit Behaarung im Intimbereich. Aber ich denke, es ist ein Kleid mehrlagig mit dünnen, zarten Lagen, wo diese Optik halt so erzeugt wird. Also, erstmal blauer Hut, bastenmützenmäßig. Das Kleid ist langärmlich mit, ich würde sagen, sogar Handschuhen. Und die Farben sind Hautfarben, ein bisschen ins Bläulich-Gehende, ein bisschen ins Apricot-Nude-Farben-Gehende. Und wie gesagt, es sieht halt aus, als wäre die Frau nackt darunter. Also mit der Behaarung halt im Schritt, Nippel, die man durchsieht. Und es sieht aus, als würde sie eine Corsage tragen. Oder vielleicht trägt sie sogar eine Corsage drunter, das weiß ich nicht. An den Knien sind wie so Blüten aus vielen Lagen Tüll, die dann auch so die Beine herunterhängen. Ja, und es stimmt. Also ich habe, nachdem die Show war, habe ich auf Social Media ein Video gesehen, wie quasi dieses Kleid wieder die Haare sozusagen imitiert worden sind und wie die da aufgenäht worden sind auf den Stoff, sodass es so aussieht halt, als wäre das eine Frau mit Intimbehaarung.
Da haben wir im Grunde genommen nochmal auf eine ganz andere Art und Weise das Thema Haare wieder aufgegriffen, was wir ja schon ganz am Anfang.
Aber das ist ja jetzt John Galliano, nicht mehr Margiela.
Ja, das stimmt, aber auch das ist wieder so, kann man so ein bisschen als DNA, Haus-DNA interpretieren.
Vielleicht, ja.
Auch wenn es nicht das klassische, die klassische Perücke ist in dem Sinne. Aber die haben wir ja bei einem Look vorher schon gesehen mit diesen großen Frisuren. Ich bin nicht ein großer Fan von dem Look, gebe ich ganz ehrlich zu. Aber auch da ist es so, dass die Grundoptik ja wieder was davon hat, dass es diese so eine Art Fototransfer, also Fotoprojektion bildet, weil auch diese Schattierungen in dem Stoff so, dass die weibliche Silhouette so nachformen. Und auch das kennen wir ja mehr oder weniger auf eine andere Art und Weise. Wobei man hier sagen muss, es geht weniger tatsächlich, anders als bei Martin, ja weniger um die reine Bekleidung, hier geht es um die Inszenierung.
Für mich ist das irgendwie nichts Neues. Es war so in letzter Zeit, dass man öfter so eine Sachen gesehen hat, wo quasi wie so ein Körper imitiert wurde,
ja,
mit Fotoprints. Also welcher Designer hatte das denn noch von einer Weile erst?
Zuletzt hat man das häufiger wieder bei Jean-Paul Gaultier gesehen.
Ja, genau, den meine ich, glaube ich.
Und ich hatte dir auch nochmal gezeigt, ein Look von Olivier Roustan für Balmain, beziehungsweise hat er den selber getragen, indem er so eine Männerkörpersilhouette auf einem Oversize-Bekleidung getragen hat.
Hm, ja, das kann sein. Ich mag diese Art von Looks auch nicht sonderlich. Also auch nicht von den anderen Designern, die du gerade genannt hast. Es ist irgendwie nicht mein Ding, weiß nicht. Ich würde es nicht selber tragen. Ich finde es halt dadurch, dass diese Form so ist, wie sie ist und der Look so ist, wie er ist, es wirkt für mich nicht so elegant und nicht so, ich bin nicht so überzeugt, obwohl die Farben schön sind.
Beschreib mir doch mal den letzten Look. Und der ist ja auf Dauer offensichtlich ein Riesenhit gewesen, ein riesenviraler Hit. Und woran liegt das?
An Gwendoline Christie als Model. Das stimmt, es war ein Hit. Ich erinnere mich auch noch genau an die Models, die davor gelaufen sind. Also sie trägt eine Corsage, blau-weiß gestreift, also so ein hellblau-weiß gestreift. Dann trägt sie einen Rock aus möglicherweise Satin, der fast bis zu den Knöcheln geht, in Cremefarben. Und am Oberteil, das ist das Besondere, es sieht aus, als würde sie quasi auch nackt sein obenrum und als würde sie eine Plastikplane über den Oberkörper tragen. Und doch hat das Kleid lange Arme, die aber nicht in diesem Plastikplanmaterial sind, sondern auch wieder so ein ganz zarter, dünner, fast schon transparenter Stoff. Und im Halsbereich hat sie wieder diese Schaufensterpuppenkette. Und dazu hat sie auch dieses puppenhafte Make-up und ihre Haare sind so mit blonden kleinen Löckchen, was so eine richtige Retro-Frisur ist. Also Retro ist schon fast falsch, wie wirklich von früher. Also insgesamt sieht sie aus wie aus einer anderen Zeit gefallen, was wir ja auch schon öfter bei der Kollektion hatten. Dann trägt sie auch wie weiße Strümpfe, weiße Pumps und sie steht halt auch so galant da, wirklich wie aus der Zeit gefallen. Und dazu steht es aber total im Kontrast, dass sie aussieht, wie gesagt, als wären ihre Brüste nur von diesem transparenten Material umhüllt.
Ja, ich schätze mal, dass das Latex ist oder sowas.
Meinst du?
Also es sieht schon fast ein bisschen gummiartig aus.
Ich weiß es nicht. Ich musste vielleicht auch wieder an den Mantel denken, den du mir gezeigt hast aus der anderen Kollektion.
Ach so, ich glaube, der ist dann wirklich mehr Plastik.
Ja, wahrscheinlich. Ja. Aber es sieht so aus, auch gerade dadurch, wie das vorne am Rock drapiert ist, als hätte man ihr quasi wie so eine Plane über den Kopf ziehen wollen und das ist einfach so zusammengetackert und aber ihr Kopf ist frei. Also es wäre sie so umschlungen davon.
Mhm. Das stimmt. Ich fand auch ganz besonders das Setting. Wir hatten das ja vorhin schon angesprochen, dass es darum ging, dass es unter einer Brücke war und diese Stimmung der Vergangenheit, ich möchte mich hier gar nicht auf eine Zeit festlegen, wurde aber mehr oder weniger durch dieses Setting nochmal unterstrichen. Da gab es einen Billardtisch, da haben sich die Models nochmal so drauf bewegt. Und auch die Gäste, die da waren, die waren ja sehr ausgewählt, weil es ja relativ klein von der Anzahl an Gästen. Aber auch da die Stühle, die sahen aus wie aus alten Cafés und Bars und ziemlich bunt zusammengewürfelt. Und insgesamt war das doch ein riesen Theaterstück. Und das zu Recht, das war absolut genial. Ich wünsche mir, dass wir mehr solche tollen Shows wieder sehen, solche großen Shows. Wobei ich aber auch ganz ehrlich sagen muss, dass ich jetzt nicht jede Kollektion so ein Riesentheater bräuchte. Also lieber so gezielte, krasse Hits und dann wieder etwas ruhiger werden und dann das ganze Ding wieder aufdrehen. Wir hätten so viel noch mehr zu erzählen.
Oh ja, auf jeden Fall.
Vor allem, wie gesagt, über die Marke, über die Person Martin Margiela. Wir würden gerne sehr viel noch über John Galliano erzählen, aber da reicht diese eine Folge einfach nicht aus. Und
vielleicht machen wir das später nochmal.
Ich denke, oder? Irgendwann greifen wir das nochmal auf.
Ja, ich denke auch, vielleicht schon. Bisschen wollten wir ja noch auf unserem Instagram-Kanal spielen. Und mit Sicherheit irgendwann zu einem späteren Zeitpunkt mal. Aber ich fand auch, die Folge ist super schnell vergangen. Obwohl, also wir viel gesagt haben, habe ich das Gefühl, wir haben nicht annähernd das gesagt, was dem allen würdig wäre, weil es noch so viel mehr zu sagen gäbe.
Da hast du recht. Vollkommen richtig. Vielleicht setzen wir uns jetzt einfach nochmal hin und schauen uns nochmal ein paar Kollektionen an, ein paar Videos an.
Das können wir machen.
Wenn wir die Stimmung noch ein bisschen halten.
Ja. Und wenn ihr euch noch was anschauen wollt, wie gesagt, unser Instagram-Kanal. Ansonsten sagen wir vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Wir hoffen, es hat euch gefallen.
Vielen Dank. Bleibt fresh. Interessiert euch für Mode. Ist ein tolles Thema. Erzählt uns auch mal ein paar Geschichten vielleicht.
Na dann.
Tschüss.
Bis zum nächsten Mal.